Die zweite Phase ist dann das Bebauen oder Bauen an sich. Und es gibt zwar einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der folgendes besagt: Wer um ein Stück Land eine Mauer setzt, dem gehört es. Man ahata ha'itan ala ardin fahiya lah. Doch diese Überlieferung ist der berühmte Fall, dass Al-Hasan al-Basri radiallahu anhu überliefert über Samura im Jundub radiallahu anhu. Und diese Überlieferungskette, die Gelehrten rahimahullah ta'ala haben darüber drei verschiedene Ansichten. Die erste Ansicht betrachtet diese Kette als geschlossen, wie Imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala. Die zweite Ansicht betrachtet sie als lückenhaft. Das heißt, dass Al-Hasan diese Überlieferung nicht von Samura direkt gehört hat. Es gibt hier einen sogenannten Inqita'. Die dritte Ansicht unterscheidet nur manche dieser Hadithe, akzeptieren sie und betrachten sie als geschlossen, und diese Überlieferung gehört nicht dazu. Und deswegen, aufgrund dieses Zweifels, haben die Hadithe Vorrang, in der es um die Wiederbelebung geht. Und die Wiederbelebung ist, wie gesagt, beinhaltet die zwei Phasen und nicht eben nur diese eine Phase. Die Bebauung an sich hängt natürlich davon ab, was letztendlich dort sein soll. Es kann sein, man pflanzt etwas an, kann sein, man errichtet ein Bauwerk daraus, es kann sein, man leitet einen Fluss um und erreicht dadurch etwas, was man erreichen möchte. Wie dem auch sei, normalerweise, oder ein Beispiel dafür wäre, dass man Pflanzen anpflanzt oder Pflanzen dorthin umpflanzt, dann hätte man dieses Stück Erde quasi in der zweiten Phase wieder belebt. Die nächste Frage ist: Braucht man die Erlaubnis des Imam dafür? Die Antwort lautet nein, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja schon geurteilt, dass man durch die Wiederbelebung zum Besitzer dieses Stück Landes wird. Und der Imam hat aber das Recht, jemandem auch ein Stück Land zuzuweisen, sofern es dafür einen Nutzen für die Muslime gibt. Und dafür gibt es eine Überlieferung, unter anderem die folgende Überlieferung von Alqamah ibn Wa'il, der über seinen Vater Wa'il radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm ein Stück Land in Hadramaut zugeteilt hat. Eine Stadt im Jemen, Hadramaut. Zu Deutsch, und im Hadith heißt es, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardan bi Hadramaut. Und das gleiche hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch mit Bilal ibn al-Harith radiallahu anhu gemacht. Er berichtet über seinen Vater, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Bilal das gesamte Gebiet von Aqiq zugewiesen hat. Zur Zeit von Umar ibn Khattab radiallahu anhu sagte er dann zu Bilal: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat dir das nicht gegeben, damit du es den Menschen vorenthältst. Er hat es dir nur gegeben, damit du darauf arbeitest. Daraufhin hat Umar al-Khattab den Menschen Grundstücke von Aqiq zugeteilt. Und durch diese Überlieferung entnehmen die Gelehrten, sagen, dass man nach Ihya al-Mawt Eigentümer des Landes ist. Sie sagen aber, durch die bloße Zuweisung des Imam ist man noch nicht Eigentümer, sondern man hat erst das Erstanrecht, das Erstrecht, und erst nach dem Ihya ist man Eigentümer dieses Stück Landes. Und deswegen hat hier Umar al-Khattab radiallahu anhu ihm dieses Stück Land entzogen, es anderen Menschen zugewiesen. Und aus dieser Überlieferung können wir auch die Sache mit den 3 Jahren entnehmen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm das zugewiesen, aber Umar ibn Khattab radiallahu anhu hat erst, also nach dem Kalifat von Abu Bakr, also muss es nach 2 Jahren gewesen sein. Deswegen können, also mindestens 2 Jahre, also ab 3 Jahren können wir sagen, dass man hier, wenn jemand den Ihya nicht vollzogen hat, ihm dieses Stück Land wieder entziehen kann. Allahu alam. Passend zu diesem Kapitel ist die Zuweisung von Verkaufsplätzen an Straßen und an Wegen. Händler verkaufen oft an den das ist Fußgängerzonen der Menschen. Und dann hat der Regierende hier das Recht, den Menschen Stellen zuzuweisen, wodurch Ordnung herrscht und die Fußgänger nicht eingeengt werden und auch die Bewohner beim Ein- und Austreten ihrer Häuser nicht zu Schaden kommen. Das Oberhaupt, der muss einer Gesellschaft, also der Bürgermeister oder das Staatsoberhaupt, wie dem auch sei, haben einen umfassenderen Blickwinkel über die Probleme und zu ihnen kommen auch diese Probleme. Deswegen kommt es hier zur Ordnung und er berücksichtigt auch den Lärmpegel und berücksichtigt auch, was in der Nähe ist, wie zum Beispiel Krankenhäuser oder Wohngebiete, durch die schlafende Kinder gestört werden könnten. All dies führt dazu, dass der Imam quasi, das heißt der Regierende in diesem Fall, das Recht hat, Plätze den Menschen zuzuweisen, damit eben Ordnung herrscht. Und den Vorzug kann er dann einer Person geben, insofern es einen guten Grund dafür gibt. Aber ansonsten sind die Menschen gleichberechtigt und wenn es darauf ankommt, lost er unter den Antragsstellern. Und die Zuweisung in solchen Fällen bedeutet nicht, dass ihm dieser Platz gehört, dass dem Verkäufer Platz gehört, sondern er hat eben diesen Platz bekommen, um dort zu verkaufen zum Beispiel. Das heißt nicht, dass er diesen Teil weiterverkaufen darf, vermieten darf, dieses Recht verschenken darf. Manche Gelehrte erlauben, dass man als Verkäufer Geld nimmt und auf sein Recht verzichtet und es einer anderen Person gibt. Aber das muss individuell entschieden werden, ob so etwas rechtens ist oder nicht. Dann gibt es aber auch Stellen, die nicht dadurch geordnet werden, bei denen die Verkäufer nicht dadurch geordnet werden, indem der Imam die Stellen aufteilt, sondern es gibt Stellen, die vielleicht nicht so attraktiv sind, dass die Leute sich darum mitschlagen und dass es oder schlagen würden. Oder dass es Stellen sind, bei denen es wirklich darauf ankommt, ist man an dieser Stelle oder ein bisschen weiter oder ein bisschen näher. Und da kann es sein, dass der Imam sagt, der Erste, der sich an eine Stelle stellt, hat auch dann das Erstanrecht. Das heißt also, wer zuerst da war, hat auch das Erstanrecht für diesen Platz. Und sollten sich zwei um einen Platz streiten, und eine Person ist dort regelmäßig, täglich dort, dann hat sie natürlich Vorrecht gegenüber einer anderen Person. Oder eine Person ist dort regelmäßig bei Nacht und die andere Person möchte aber tagsüber dorthin gehen, dann ist die erste Person, hat Anrecht, die dort zuerst war, weil die Regelmäßigkeit für die Nacht gilt und nicht eben für den Tag. Oder auch umgekehrt. Es geht darum, Regeln zu schaffen, wann jemand Vorzug hat einer anderen Person. Wenn zwei gleichzeitig kommen, dann bleibt nichts anderes übrig, als dass man lost. Und die Gesetzlichkeit des Losens nehmen wir aus dem Koran Karim. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Fasahama fakana min al-mudhadin. Über Yunus a.s. er warf Lose und wurde einer der Unterlegenen. Daraus entnehmen wir die Gesetzlichkeit der Völker vor uns. Und sie ist auch Gesetzlichkeit für uns, sofern es nichts gibt, was diesem aus unserer Religion widerspricht. Passend dazu, auch wenn es auch wieder nicht in das ganz große Kapitel passt, aber es passt an diese Stelle, über die Sitzplatzreservierung in Moscheen zu sprechen. Dementsprechend, wenn zum Beispiel eine Moschee ein bestimmter Platz reserviert wird für einen Gelehrten, weil er dort unterrichtet oder dass man ihm dort einen Stuhl aufstellt, von dem aus die Leute anspricht, dann ist diese Sache legitim und in Ordnung, weil es da dafür einen Nutzen für die Menschen allgemein gibt. Und die Tatsache, dass die Menschen das für in Ordnung empfinden, dass dieser Platz speziell für den Gelehrten ist, der dort sitzt und unterrichtet, oder den Mufti, der dort den Leuten ihre religiösen Fragen beantwortet. Das ist ein Nutzen für alle, weil dann wissen sie, wohin sie sich begeben müssen, um eine religiöse Frage zu beantwortet zu bekommen. Und das ist gang und gäbe, gerade in großen Moscheen wie in der von Mekka oder in der von Medina. Und was für den Gelehrten gilt, gilt auch dann für seinen Vorleser. Denn manche Gelehrte lassen eine Person etwas vorlesen, was dann der Gelehrte erläutert und erklärt. Das eine gehört zum anderen dazu. Ansonsten darf man keinen Platz für sich in der Moschee reservieren. Und deswegen, wenn jemand in der Moschee einen bestimmten Platz beten möchte, wie zum Beispiel in der ersten Reihe, dann muss er dort zuerst sein. Wenn es um sein persönliches Bedürfnis geht, muss er dort zuerst sein. Wenn es allerdings um einen Nutzen geht für die Allgemeinheit, wie zum Beispiel auch wenn der Imam im Ramadan auswendig vorträgt und er möchte gerne ein, zwei Personen haben, die den Koran auswendig können, um ihn zu korrigieren, dann ist es ein Nutzen für die Allgemeinheit. Dann darf er auch einen Platz reserviert bekommen hinter ihm. Aber das sind Ausnahmen. Sie bestätigen die Regel, wie man so schön sagt. Aber ansonsten in der Moschee gilt, wer zuerst da ist, hat auch das erst ein Recht darüber. Eine Ausnahme besteht, wenn jemand zum Beispiel aufsteht, um seine Notdurft zu verrichten, dann geht er kurz weg, um zurückzukehren. Dann ist dieser Platz für ihn reserviert. Aufgrund des Hadithes des Propheten sallallahu alaihi wasallam, man qama min majlisihi thumma raja'a ilayhi fahuwa ahaqqu bihi. Wer von seinem Sitzplatz aufsteht und dann zu ihm zurückkehrt, besitzt das Erstrecht auf ihn. Ansonsten, wenn er kein Recht hat und jemandem, wenn du in der Moschee einen Platz für dich zu Unrecht reservierst, dann ist es gefährlich, weil die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, dich dann als eine Art Rasib betrachten, jemand, der ein Stück Land zu Unrecht genommen hat. Und die Gelehrten, manche von ihnen, rahimahumullah ta'ala, betrachten ein Gebet, dass man auf so einem Stück Land betet, als ungültig, wie wenn man ein Stück Land gestohlen hat oder eben zu Unrecht angeeignet hat, wie in diesem Fall, dann ist es nach manchen Gelehrten das Gebet ungültig. Und deswegen ist man davor gewarnt, weil die Häuser Allahs, wenn wir nicht in den Häusern Allahs subhanahu wa ta'ala Gleichberechtigung haben, wo sollen wir dann sonst die Gleichberechtigung ausüben? Eine weitere Thematik, bei der es auch darum geht, wer das Erstanrecht hat und auch in diese Kategorie passt, ist die Bewässerung und wer das Erstanrecht hat auf Bewässerung. Es geht hier um den Fall, dass es Wasser gibt und dieses Wasser aber nicht gleichzeitig von mehreren Personen verwendet werden kann, sondern Wasser zum Beispiel ist an einem Berghang und läuft logischerweise von oben nach unten und durchfährt mehrere Felder. Und die Frage ist, oder es könnte nach links geleitet werden, könnte aber auch nach rechts geleitet werden. Und die Frage ist jetzt, welche Felder haben Anrecht und bis wohin? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat geurteilt, dass derjenige Garten, dasjenige Feld, das der Wasserquelle am nächsten ist, das Erstanrecht hat. Und dafür gibt es eine Überlieferung von Abdullah ibn Zubayr, radiallahu ta'ala anhu. Er erzählte, dass ein Mann mit Az-Zubayr, seinem Vater, radiallahu ta'ala anhu, über den Wasserlauf des Harra-Gebietes stritt, durch das sie bewässerten. Der Ansari sagte: Lass das Wasser weiterfließen. Lass das Wasser weiterfließen. Doch Az-Zubayr lehnte es ab. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte dann zu Az-Zubayr: O Zubayr, bewässere und dann lasse es zu seinem Nachbarn weiterfließen. Zu seinem oder zum Wassernachbarn oder zu deinem Nachbarn. Zu deinem Nachbarn, Entschuldigung, heißt es im Arabischen. Und dann lasse es zu deinem Nachbarn weiterfließen. Der Ansari wurde daraufhin wütend und sagte: O Gesandter Allahs, nur weil er der Sohn deiner Tante ist? Daraufhin veränderte sich die Gesichtsfarbe des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam und er sagte: Bewässere und dann sammle das Wasser, bis der Fuß der Mauer unter Wasser steht. Ja, das heißt also, dass der Garten ein paar Zentimeter auch im Wasser steht. Also Zubayr sagte: Bei Allah, ich denke, dass diese Ayah diesbezüglich herabgesandt worden ist. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. Bei Allah, er sagte, aber nein, bei deinem Herrn, sie glauben nicht eher, bis sie dich über das richten lassen, und so weiter und so fort. Die Ayah geht noch weiter. Es geht um die Ayah 65 aus Surat An-Nisa. Allah subhanahu sagte weiterhin: حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Das heißt, sie glauben nicht eher, bis sie dich über das richten lassen, was zwischen ihnen umstritten ist, und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis finden durch das, was du entschieden hast, und sich in voller Ergebung fügen. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier auch so zornig reagiert, weil das Urteil Allahs tabaraka wa ta'ala, da sollte niemand sich da in die Quere stellen. Nasallahu salama wal afiyah. Manche Gelehrte sind sogar der Ansicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar ihn bestraft hat, dadurch, dass er nicht nur das Feld hat bewässern lassen, sondern dass das Wasser auch noch ein bisschen, ein paar Zentimeter höher steht, bis der Fuß der Mauer im Wasser steht. Und das ist auch eine Maßnahme, die manche Richter ergreifen und auch ergreifen dürfen, weil es hier nicht um einen Angriff gegen Zubair geht, sondern es geht um einen Angriff gegen den Richter, der hier das Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala verkündet, dass man hier ablehnt. Und das ist strafbar im Islam. Und deswegen die Strafe hier, wallahu a'lam. Zu guter Letzt, es geht ja im Kapitel hier über Ihya ul-Mawat, die Erschließung von toten Feldern oder Wiederbelebung von toten Feldern. Und als Imam hat man das Recht, bestimmte Felder zu reservieren. Denn der Imam der Muslime, und damit meint man das Staatsoberhaupt, braucht Felder, in denen er Dinge aufbewahrt, die für die Allgemeinheit der Muslime sinnvoll sind. Wie zum Beispiel die Zakat-Tiere oder die Kamele, die Zakat-Kamele oder auch die Tiere, die für den Dschihad verwendet werden. All dies sind Dinge, für die er Reservoirs einrichten darf, von denen er die Hirten abhalten darf, damit sie dort nicht weiden, und er grenzt diese ab und lässt die Leute eben dort nicht dieses Land betreten, wallahu a'lam. Aber gleichzeitig natürlich darf er der Allgemeinheit nicht dadurch schaden, indem er zum Beispiel ein Gebiet erschließt, dass die Leute zum Jagen benutzen oder dass in dem Leute jagen oder dass ein als Fischergebiet unter den Leuten gilt. Aber das sind alles Angelegenheiten, bei denen er den Muslimen nicht schaden darf. Und diesen Nutzen, den der Imam der Muslime sieht, indem er ein Gebiet erschließt und sozusagen für den Staat reserviert, ist von dreierlei Art. Entweder ist es ein notwendiger Nutzen, Daruri, oder es ist ein erforderlicher Nutzen, Haji, ja? Oder es ist eben eine Art Vervollkommnung, eine Art Verbesserung, Tahsini bzw. Takmili. Und ein Beispiel für die erste Art wäre, wenn der Imam der Muslime ein Gebiet erschließt, um das Leben der Muslime zu schützen, weil eben dort ein Feld ist, von dem der Feind eindringen könnte und von dort aus er den Feind zurückschlagen muss. Da ist er auch dazu verpflichtet, das zu machen. Das ist seine Aufgabe. Die zweite Art ist die Haji-Art, wäre, um es den Muslimen zu erleichtern. Es ist nicht wirklich eine absolute Notwendigkeit, wo es um Leben und Tod geht, aber es ist eine sinnvolle Maßnahme für die Muslime, wie zum Beispiel, indem er ein Gebiet einrichtet für Mülldeponien, außer Kilometer weiter, natürlich außerhalb der Stadt, und verbietet dann dort auch die Tiere zu weiden, damit die Tiere nicht schaden. Oder Schaden nehmen oder sogar vielleicht sogar sterben. Und die dritte Art von Nutzen wäre eben dieser Tahsini oder Takmili, was um Verbesserung, Verschönerung geht, wie zum Beispiel, indem er ein bestimmtes Gebiet erschließt, um dort eine schöne Landschaft zu errichten. Dafür ist ein Nutzen für die Muslime, aber das ist nicht wirklich notwendig oder wirklich erforderlich. Aber es ist eben eine schöne Verbesserung. Und dafür gibt es einen Hadith von As-Sa'b ibn Jathama. Ein Bericht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Niemand hat das Recht, ein Gebiet für geschützt zu erklären, außer Allah und seinem Gesandten. Insofern gilt grundsätzlich, dass man das nicht macht, es sei denn, es gibt dafür einen Grund. Und in diesem Fall ist der Imam, der Oberhaupt der Muslime, vertritt den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.